Wir hatten uns ja mit der Quelle des Lebens beschäftigt die letzten zwei Sonntage. Zuerst der Bernd Kaske, dann der Daniel Vogelsang. Und es ging immer um die Quelle des Lebens, um das lebendige Wasser. Und ich habe mir da so überlegt, ja, so als kleinen Einstieg, Wasser, das lebendige Wasser. Wir Schüler oder wir älteren Schüler haben mal gelernt, Wasser ist H2O, ganz einfach. Zwei Buchstaben, eine kleine Zahl, H2O, das bedeutet Wasser. Aber was bedeutet Wasser jetzt ja, in der Bibel? Oder was für eine Bedeutung hat Wasser für uns? Wir haben schon mal gehört, am letzten Sonntag hat Daniel erwähnt, wie das Volk Israel in der Wüste unterwegs war, hat einen Mangel gehabt an Wasser und hat dann Gemurrt gehabt. Und Daniel hat das Beispiel gebracht von der Wüste. Wenn einer in der Wüste ist, der wird durstig irgendwann verlangt er Wasser. Von uns waren bestimmt noch nicht so viele in der Wüste, also ich war noch nie in der Wüste. Aber ich habe ja auch hier schon die Wüste erlebt, und zwar ein bisschen anders. Und zwar, manche wissen, dass ich gern Ausdauersport mache, also ich laufe oder fahre Fahrrad. Und ich kam auch mal in eine Situation, wo ich einfach gemerkt hatte, oh, jetzt kommt langsam der Durst. Hat nichts dabei gehabt, der Durst wurde stärker und immer stärker. Und irgendwann hat man nur noch einen Gedanken, um den sich alles kreist. Ich habe Durst, ich will was trinken. Wenn man nach Hause kommt, ist man froh, man hat dann genug zu trinken. Und ich meine jetzt nicht, dass Trinken das so ist, dass man vor einem gedeckten Tisch sitzt und hat dann die Auswahl zwischen dem Mineralwasser mit viel Kohlensäure, mit dem mit wenig Kohlensäure, mit dem mehr Natrium, mit dem weniger Natrium, ein bisschen Magnesium noch dabei. Nein, so nicht. Sondern wirklich ein Durstgefühl, dass man sagt, okay, was mir unter die Finger kommt, das trinke ich jetzt. Das ist wirklich ausgedörrt, wie in der Wüste. Und die Bibel sagt es mal im Psalm 42, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Also das ist ein ganz komplizierter Vers für uns Hessen, mit so viel Schwunz. Aber wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Ihr versteht, was ich meine. So geht es auch uns als Christen. Wir brauchen einfach Gottes frisches Wasser. Wir brauchen die Erquickung Gottes auch. Und da kommen wir jetzt auch bei Quelle des Lebens hin. In dem Psalm 36, den wir jetzt betrachten wollen, ich lese den ganzen Psalm, beziehungsweise die Jutta wird ihn vorlesen und ich betrachte den ganzen Psalm im kompletten Zusammenhang. In diesem Psalm gibt es sicherlich einige uns bekannte Verse. Ich muss jetzt nur was holen noch. Zum Beispiel Vers 6, Herr, an die Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken. Das ist ein Vers aus dem Psalm 36. Vielen von uns geläufig, man hat ihn gehört und weiß manchmal gar nicht, wo er steht. Oder Vers 8, wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Auch ein bekannter Vers. Aber den Vers, wo ich dann am meisten drauf eingehen will, ist Vers 10. Denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Ich lese mal einen Ausleger vor, der die Kernaussagen des Psalms zusammengefasst hatte. Der Psalm stellt den grellen Gegensatz zwischen den Gottlosen und den Gerechten ins Licht und preist den wunderbaren Herrn, dem die Frommen dienen. Also wir sehen ja im Gegensatz gottlos, gerecht. So drängt er auf freudigen Gehorsam gegen einen so guten Herrn und verurteilt aufs Schärfste alle Empörung gegen ihn. Das ist die Kernaussage von einem Ausleger zusammengefasst. Aber wir kommen dann näher ins Detail. Also der Psalm bringt zusammen, was unser Leben im Ganzen ausmacht. Einmal das Getrenntsein von Gott und einmal die Nähe von Gott. Die Erfahrungen gut und böse oder gut. Sündigen und barmherzig sein, verstoßen, begnadigen, sind immer zwei Gegensätze drin. Die ersten Verse, die sprechen ganz praktisch davon. Und dieser Psalm ist deswegen auch so ganz praktisch und wir für unser Leben geschrieben. Das ist von Verstrickungen die Rede, in die wir immer wieder reingeraten, in die wir gestoßen werden oder selber uns hineinmanövrieren und dann teilweise nicht mehr rauskommen. Der Psalm spiegelt also das ganz reale Leben wider. Er spricht aber auch vom Gott, der unser Leben sinnvoll macht und uns erquicken will. Das ist dann Vers 10, auf den wir näher eingehen, die lebendige Quelle. So wie die Quelle sprudelndes, kaltes Wasser hervorgibt, wenn es keine Thermenquelle ist, so ist das auch mit Gott. Gott will uns ganz erquicken, will unser Leben mit allem sättigen. Aber da kommen wir später drauf, was das ganz konkret heißt. Wir wollen jetzt den Psalm lesen. Musst du jetzt irgendwas einschalten, oder? Warum geht es? Ach, jetzt, ja. Jutta, kommst du wieder vor zum Lesen?
Psalm 36, dem Chorleiter vom Knecht des Herrn, von David. Die Übertretung spricht zum Gottlosen im Inneren seines Herzens. Es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen. Denn es schmeichelt ihm in seinen Augen, seine Sünde zu vollbringen, Hass zu üben. Lüge und Betrug sind die Worte seines Mundes. Er hat es aufgegeben, verständig zu handeln, Gutes zu tun. Bosheit ersinnte er auf seinem Lager. Er betritt einen Weg, der nicht gut ist. Böses verschmäht er nicht. Herr, an die Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist den Bergen Gottes gleich, deine Rechtssprüche den gewaltigen Urmeer. Menschen und Vieh hilfst du, o Herr. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten, sie laben sich am Fett deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Erhalte deine Gnade denen, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit den von Herzen Aufrichtigen. Nicht erreiche mich der Fuß der Hochmütigen, und die Hand der Gottlosen vertreibe mich nicht. Da sind gefallen die Übeltäter, sie wurden umgestoßen und können nicht mehr aufstehen.
Dankeschön. So, man kann den Psalm folgendermaßen einteilen. In Vers 1 dem Verfasser, in den Versen 2 bis 5 beschreibt David die Gottlosen, in den Versen 6 bis 10 rühmt der Psalmdichter, also David hat im Psalm geschrieben, die herrlichen Eigenschaften Gottes, in den Versen 11 bis 12 spricht er ein Gebet und wendet sich an den Herrn, und im letzten Vers, Vers 13, da schaut sein Glaube praktisch den endgültigen Sturz aller Übeltäter. Wir starten mit Vers 1, dem Verfasser, dem Chorleiter vom Knecht des Herrn von David. Dem Chorleiter, das heißt dem Verantwortlichen zur Einübung oder Aufführung im Tempelgottesdienst übergeben, wurde der Psalm damals. Da wird nicht mehr darüber gesagt, in welcher Situation, sondern ganz nüchtern ist das als Einleitung dahin geschrieben. Vom Knecht des Herrn von David. Das ist eine Aussage, wo die Beifügung dieses Titels darauf hinweisen mag, dass der Psalm geschrieben wird von jemandem, der weiß, dass er ein Knecht Gottes ist und der sich auch als, ja, als Ehre anrechnet, Gottes Knecht zu sein. Das ist also ein Ehrentitel. Er weiß um seine Abhängigkeit von Gott. David, und wer Davids Geschichte ein bisschen kennt, der weiß, in welchen Höhen und Tiefen David gelebt hatte. Er ging, war teilweise ganz oben gewesen, hat Erfolg gehabt im Leben, rein äußerlich, und ist teilweise ganz runtergegangen, ist in Sünde gefallen. Aber im Endeffekt ist über sein Leben ein Strich gezogen worden, ein Summenzeichen, alles in Ordnung. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Als David als Knecht kennt wirklich Höhen und Tiefen, aber gerade auch dort hat er Gottes Wirken und Gottes Barmherzigkeit auch kennengelernt. Also David als Knecht Gottes ist nicht nur in einer totalen Abhängigkeit, sondern auch ein Wertgeschätzter des Herrn. Und bemerkenswert ist, dieser Ehrentitel, den David da selber schreibt, ein Knecht des Herrn, ist nur in dem Psalm 18 und in diesem Psalm vermerkt. Und in beiden Psalmen beschreibt er, wie Gott an den Gerechten und an den Gottlosen handelt. Wir kommen zu den Versen 2 bis 5. David beschreibt die Gottlosen. Mit diesem wollen wir uns nicht so intensiv beschäftigen, wir wollen dann mehr auf die anderen Verse gehen. Vers 2, die Übertretung spricht zum Gottlosen im Inneren seines Herzens. Es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen. Dieses Wort öffnet uns einen ganz tiefen Einblick in die Macht der Sünde. Dem Gottlosen ist die Schuld tief in seinem Herzen auch angenehm. Es gibt keine Gottesfurcht in seinen Augen. Und es schmeichelt ihm ja sogar weiterhin, dass seine Schuld nicht aufgefunden und nicht gehasst wird. Er lebt einfach so weiter. Die Worte seines Mundes sind Lug und Betrug. Und er hat es aufgegeben, verständig zu handeln. Er hat es auch aufgegeben, weise und gut zu handeln. Und er sinnt Bosheit auf seinem Lager, wie es da schon drin steht. Er betritt einen Weg, der nicht gut ist und führt den Weg immer weiter fort, lässt sich uns nichts beeinflussen. Wir können auch feststellen teilweise, dass die sichtbare Sünde der Gottesfernen auch ein Zeichen des inneren Zustandes ist, einfach das Getrenntsein von Gott. Es ist keine Furcht Gottes in seinem Herzen. Dieser Vers hier, Vers 2b, das ist eine sehr harte und prägnante Bezeichnung derer, die von dem lebendigen Gott getrennt sind. Im Gegensatz der Heilige wird durch verschiedene Dinge getrieben. Einmal durch Gott und seine Güte, auf die zu vertrauen. Er hat die Rettung erfahren und hat aber auch teilweise, wie David selber erlebt hat, auch Bedrängnisse erfahren. Und trotzdem hat den David das alles zum Segen gedient. Von allem, was dem Gottesfürchtigen widerfährt, profitiert er im Endeffekt. Es lässt alles zum Ansporn werden, auch wenn er es vielleicht jetzt nicht versteht. Das heißt, der Gottesfürchtige will dem Guten nachjagen und nicht dem Bösen. Ganz anders wie in diesem Abschnitt, wo David die Gottlosen beschreibt, wie die ihr Leben nachgehen. Der Gottesfürchtige, wenn er fällt, kommt er zum Herrn zurück und bittet um Vergebung und bringt sein Leben in Ordnung. Er weiß, dass er seinem Schöpfer und Erhalter gefallen will. Und sein Ziel ist der Gehorsam und der Heiligung. Und hier sehen wir den großen Kontrast. Es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen für denjenigen, der von Gott getrennt ist, der nichts von Gott wissen will. In Vers 3 geht es noch weiter, denn es schmeichelt ihm in seinen Augen, seine Sünde zu vollbringen, Hass zu üben. Das heißt, der von Gott getrennt ist, der nichts von Gott wissen will, der lebt damit sogar positiv in seinen Augen. Der will seine Sünde nicht beklagen, sondern will weiter drin leben. Es ist einfach keine Gottesfurcht vorhanden. Und sie schmücken sich teilweise selbst untereinander und bejubeln sich oder bestärken sich in ihrem gottlosen Wesen. Der Gottlose hält es selbst für richtig und bringt sein Gewissen zum Schweigen und kann sogar negativ einwirken auf andere und sie mit hinunter in den Sumpf runterziehen. Und dieses beweist klar die gottesleugnerische Gesinnung der Sünder, die hier in den ersten Versen beschrieben sind. Er meint, Gott sieht mein Handeln nicht oder es ist ihm gleich. Nur weil Gott nicht antwortet, ist es ihm trotzdem nicht gleich, was teilweise geschieht. Der Glaube an Gott hat wie das Licht eine offenbarmachende Kraft. Wenn man so im Dunkeln ist, macht plötzlich eine Lampe an, da sieht man, alles wird hell, alles wird irgendwie offenbar und sichtbar. So ist auch der Glaube. Wenn der Glaube ins Leben eines Menschen kommt, dann wird die Sünde aufgedeckt. Aber die Gottlosen sind in tiefer Finsternis, denn sie können selbst das, was sie wissen, nicht umsetzen oder sie kommen immer tiefer runter. Vers 4, Lüge und Betrug sind die Worte seines Mundes. Er hat es aufgegeben, verständig zu handeln, Gutes zu tun. Die nächste Aussage. Und diese Aussagen jagen ja in der Regel einander. Lüge und Betrug gehen oft ineinander über. Der von Gott nichts wissen will, hat es oftmals auch aufgegeben, gut zu handeln. Und bildlich gesprochen, das Licht, das er früher vielleicht mal hatte, was sein Leben erleuchtet hatte, ist erloschen. Und er hat die guten Handlungen und Gewohnheiten von sich geworfen und lebt sein eigenes Ding. Und wessen Herz so vergiftet ist, der kann wirklich auch nicht einwirken auf andere gut. Er wird einfach fortgerissen. Er kann nichts Gutes mehr tun. Dann der Kontrast auch. Gottesfürchtige Leute wägen ihre Worte ab. Und wenn sie mal gefallen sind, kommen sie zum Herrn zurück. Er hat es aufgegeben, verständig zu handeln, Gutes zu tun. Der von Gott getrennt ist, der will nichts Gutes mehr tun. Er hat es einfach aufgegeben, er hat keine Kraft mehr, keinen Willen mehr. Er kann es auch nicht mehr. Er hat den guten Weg ganz und gar verlassen. Er hat kein Interesse an einer Lebensänderung. Gottes Worte prallen an seiner Seele ab. Er ist ganz und gar in seinem Handeln gefangen und geht immer tiefer in den Sumpf runter. Bosheit ersinnt er auf seinem Lager. Er betritt einen Weg, der nicht gut ist. Böses verschmäht er nicht. Wir erinnern uns am Psalm 4, Vers 9. In Frieden lege ich mich nieder und schlafe. Das ist so ein schöner Abendpsalm, den man auch abends lesen kann. Und der Gottlose ganz anders. Bosheit ersinnt er auf seinem Lager. Er legt sich nieder auf sein Lager, kommt vielleicht nicht zur Ruhe oder denkt über Boshaftigkeit nach. Denkt darüber nach, frevelhafte Anschläge auszubrüten. Er wandelt auf einen Weg, der ihn von seinem Schöpfer immer weiter entfernt. Es ist erschreckend, wie diese paar Verse so ein ganz krasses Bild abgeben von demjenigen, der nicht mit Jesus lebt, der keine Beziehung dazu hat. Wenn Gottes Güte nicht das Herz erfüllt, dann erhalten trübe und finstere Gedanken Einzug. Jetzt kommen wir auf die Verse 6 bis 10. Herr, an die Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist den Bergen Gottes gleich, deine Rechtssprüche dem gewaltigen Urmeer. Menschen und Vieh hilfst du, o Herr. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott, und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Sie laben sich am Fett deines Hauses, und mit dem Strom deiner Wonnen drängst du sie. Denn bei dir ist der Quell des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Hier rühmt David, der Psalmdichter, die herrlichen Eigenschaften Gottes. Das ist so ein totaler Kontrast zu den ersten Versen, die wir betrachtet haben. Von den weiter oben dargestellten Eigenschaften der Gottesleugner wenden wir uns jetzt der Herrlichkeit Gottes zu. Man kann es ja auch sagen, im Dunkeln wird plötzlich ein Licht angemacht. Man sieht irgendwo Gottes Herrlichkeit und Gnade. Vers 6. Herr, an die Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken. Im ersten Abschnitt haben wir die Finsternis gesehen, jetzt sehen wir das Licht. Da haben wir Sünde gesehen, jetzt sehen wir das Leben mit Gott. Deine Gottes Gnade ist unbegreiflich. Und der Grundtext, habe ich nachgelesen, besagt eigentlich, himmelhoch ist deine Güte und Gnade oder Treue auch. Himmelhoch, so hoch der Himmel ist, also unbegreiflich hoch für uns, wir kommen da nicht hin. So groß und gewaltig ist Gottes Gnade. Und sie ist wesentlich höher als alle menschlichen Herausforderungen. Wir mögen auch vor Herausforderungen stehen, wo wir denken, ja, die sind so groß, wir können die nie stemmen. Aber wie groß ist Gottes Gnade und Gottes Wirken bei uns? Und wenn man das bildlich betrachtet, oben in den Höhen ist der Himmel blau. Da sieht man unten drunter die dunklen Wolken, die vielleicht das Alltagsleben beeinträchtigen und uns zur Sorgen bereiten. Aber oben ist es einfach blau. Den Nebel und Dunst kann man kaum wahrnehmen. Und so ist es auch mit Gottes Gnade. Seine Gnade reicht bis an den Himmel. Seine Gnade leuchtet in aller Stille über all dem Getöse. Alles, was uns beschäftigt hier auf Erden und das Getöse und alles, das ist nichts im Vergleich zu Gottes Gnade. Deine Treue reicht bis zu den Wolken. Weit über all unser Verstehen erhaben ist die Wahrheit und Treue Gottes. Er vergisst nichts, er versäumt nichts, sondern er steht zu seinen Worten. Und unsere Trübsale sind wie die Wolken, die vergehen, aber Gottes Treue umgibt sie von allen Seiten. Vers 7. Deine Gerechtigkeit ist den Bergen Gottes gleich. Deine Rechtssprüche dem gewaltigen Urmeer. Menschen und Vieh hilfst du, o Herr. So unbeweglich auch die Berge sind. Und wenn jemand mal in den großen Bergen in Alpen war oder so, dann sieht die gewaltigen Berge und ist ganz baff und denkt, boah, komme ich da jemals hoch, wenn ich hoch möchte. Und so ist es auch mit der Gerechtigkeit Gottes unbegreiflich groß. Und wer kann die Berge erschüttern? Wer kann bildlich gesprochen auch die Gerechtigkeit Gottes erschüttern? Nichts. Wer kann den Richter aller Welt bestechen, das Recht zu verkehren? So wie die Berge feststehen, so steht Gottes Gerechtigkeit auch fest. Und wir sehen es auch, Gottes Gerechtigkeit wurde durch nichts erschüttert, selbst als Gott so weit gehen musste, seinen Sohn Jesus für uns zu geben. Er hat dann festgehalten und hat deswegen seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt, damit er für uns sterben sollte. Seine Rechtssprüche sind eindeutig. Also er wankt nicht hin und her, sondern was er gesagt hat, das hält er fest. Deswegen Gottes Gerechtigkeit ist den Bergen Gottes gleich. Also wenn man so einen riesigen Berg sieht, da weiß man, Gottes Gerechtigkeit ist stabil, fest, was Dauerhaftes. Deine Rechtssprüche sind gleich dem gewaltigen Urmeer oder auch wie die große brausende Tiefe. Und bei Urmeer muss man zwangsläufig an die große Sintflut denken, die alles überflutende Sintflut. So gewaltig sind Gottes Aussprüche, unermesslich, groß, weit. Auch heute, wenn wir am Meer stehen, schauen da an die Nordsee oder Ostsee oder Mittelmeer und hat keine Insel vor sich, man schaut ja in die Ferne, die See kann spiegelglatt sein und am anderen Tag kann sie total tosend und brausend sein. Und so sind Gottes Rechtssprüche unbegreiflich. Der Hiob drückt das mal in seinem Buch aus, in Kapitel 38, Vers 16. Kannst du zu des Meeres Quellen dringen und auf dem Grund der Tiefe wandeln, dann könntest du auch daran denken, die Ratschlüsse des Ewigen zu ergründen. Hiob erkannte, die Wege Gottes sind unbegreiflich und unergründbar und zeitlos. Der Herr lässt sich von uns Menschen nicht ausfragen. Er hat Gründe für sein Handeln und Wirken. Jetzt gehen wir weiter. Menschen und Vieh hilfst du. Wie sich beim Gericht der Sintflut einmal Gottes Erbarmen gesehen über Menschen und Vieh, so gehen auch heute noch Gericht und Gnade Hand in Hand. Und wenn wir auch sehen, all die gewaltige Anzahl von Tieren, ich habe mal irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr, wie viel, Zehntausende von Insekten allein auf der Erde, die versorgt Gott. Und all die Tiere verdanken ihrem Fortbestehen allein dem göttlichen Handeln. Und in welchem Licht zeigt uns das auch unseren Herrn, wie gewaltig, wie groß ist unser Herr, wenn er den Tieren und den Menschen hilft, dem Vieh, ja, und uns als sündigem Geschlecht, steht uns der gewaltige Herr bei. So wunderbar. Und wenn wir in der Natur schauen, dann sehen wir wirklich Gottes Handeln auch. Vers 8. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott, und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Die Ausdrücke dieses Verses, die den Reichtum der auf die Gerechten herabströmenden Segnungen anzeigen, sind irgendwo unbegreiflich. Wie köstlich ist deine Gnade. Also Gottes Wohlwollen, Güte und Gerechtigkeit geben sich überall zu erkennen. Aber die ganze Kostbarkeit der Gnade werden wir im Endeffekt erst bei ihm in der Herrlichkeit sehen. Und auch diejenigen hier auf Erden erkennen das, wo der Glaube den Vorhang gelüftet hat. Dann sehen wir auch Gottes Gnade und Gerechtigkeit. Wenn jemand keine lebendige Beziehung zu Gott hat, der wird nie diese Gnade und Gerechtigkeit in der Fülle sehen. Und die Gnade und Gerechtigkeit ist ja die höchste Entfaltung darin, und dass Gottes Erbarmen gegen die Sünde auch sichtbar wird. Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Das Bild ist ja wunderbar. Wenn wir so eine Henne vor unseren Augen haben, die kleinen Küken da unter den Flügeln Schatten finden und Schutz. So können wir es bildlich gesprochen auch für uns sehen. Wir finden unter den Flügeln Schutz. Vers 9. Sie laben sich am Fett deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonnen drängst du sie. Wie zur Zeit des Alten Testaments die Priester an Gottes Tisch aßen und auch die Israeliten bei Heils- und Dankopfer dann zusammen waren, so ist es heute auch für uns Christen. Wir brauchen nicht mal in ein besonderes Haus zu gehen, auch nicht hierhin oder in eine Kirche oder irgendwo anders hin, sondern da, wo wir sind, können wir Gottes Gemeinschaft genießen. Und alle, die im lebendigen Glauben zu Gott stehen, die sind in sein Haus aufgenommen und können an den reichen Gütern des Hauses Gottes teilhaben. Und jetzt ist die Gnadengegenwart des Herrn nicht mehr auf einen besonderen Ort beschränkt, sondern wir können, wie ich gesagt habe, da, wo wir uns befinden, ist also ein Zimmer im großen Hause Gottes ansehen und Gemeinschaft mit Gott haben. Gleich in welcher Situation wir uns befinden, wir können von Gottes Gegenwart profitieren. Wenn wir durch den Glauben in der Nähe Gottes leben, werden wir allezeit von ihm auch versorgt. Alles, was die Seele wahrhaft braucht, das wird er uns geben. Wir denken dann an die Quelle des lebendigen Wassers. Aber da kommen wir später in Vers 10 noch dazu. Und wir dürfen ja jetzt die Gemeinde der Heiligen als das Haus Gottes im besonderen Sinne ansehen. Da, wo die Gläubigen zusammen sind, kann man als Haus Gottes sehen. Da ist Gemeinschaft und Gott ist in der Mitte. Und wir haben selber auch schon, oder ich habe selber auch schon die Erfahrung gemacht, da, wo wir gemeinsam Gottesdienst feiern oder Mahlfeier oder Gebetskreis oder Hauskreis oder singen, da hat man mit dem Meister geistlicher Nahrung. Da kann man am meisten davon profitieren, im Austausch mit anderen, im Hören auf Gottes Wort. Natürlich auch die persönliche Stille zu Hause. Und der Austausch und das gemeinsame Anbeten lässt uns in die besondere Gegenwart Gottes treten. Und diese innige, lebendige und stärkende Gemeinschaft, die kann durch nichts ersetzt werden. Man kann nicht sagen, ich gehe mal jetzt in den Wald draußen, ich will auch Gemeinschaft mit Gott haben. Ist auch gut, hat auch seine Zeit. Aber auch die Gemeinschaft hier vor Ort, die Gemeinschaft mit Gläubigen, egal wo, Das ist ja einfach ein Punkt, wo man durch nichts ersetzen kann. Das ist ganz wichtig. Gottes nie endende Liebe gewährt uns ständig reiche Erfrischung. Der Herr bringt uns nicht nur zu diesem nie versiegenden lebendigen Strom, sondern er drängt uns auch aus demselben. Und darin sehen wir auch Gottes unbegreifliche Liebe. Und der Strom Gottes, wie man schön sagt, der fließt und fließt, wird nie leer. Er wird aus reichen Quellen gespeist. Und eines Tages im Himmel wird das Ganze zur Vollendung kommen. Da werden wir dann sehen, wie er wirklich ist. Und jetzt kommen wir auf den Vers 10. Denn bei dir ist der Quell des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen näher drauf eingehen. Er besteht einmal aus ganz schlichten Worten, aber ich denke, das sind Worte, die wunderbar sind, so im Alten Testament. Und man kann es im Endeffekt gar nicht ganz erfassen, theoretisch, man muss es praktisch erlebt haben. Aber ich habe mich schon am Anfang gefragt, wenn hier von Leben die Rede ist, ja, was ist denn überhaupt Leben für uns? Da kann es einmal ums organische Leben gehen, hier, in dem Alfred, der hier steht, um das Qualitative, um das erlebte Leben, was man so erlebt hat im Leben, wie man schön sagt. Ja. Oder es geht auch darum, die Aussage, gibt es ein lebenswertes Leben oder, ja, oder dass dies und jenes kein Leben mehr ist, so heißt es ja im Volksmund oft, das ist kein Leben mehr, was der oder diejenige hat. Ist das damit gemeint? Man kann es von der physiologischen oder aber von der psychologischen Seite betrachten. Oder ganz anders, man kann es hinsichtlich der Beziehung zu Gott auch einfach so betrachten. Es gibt einen vergänglichen Leib hier, der steht hier, und es gibt einen unvergänglichen einmal im ewigen Leben. Ich möchte jetzt auf den Punkt eingehen, was sagt die Bibel dazu? Und Gott sagte, Gott möchte Gemeinschaft mit uns und sandte deshalb seinen Sohn Jesus in unser Leben. Er sandte seinen Sohn Jesus auf die Erde, damit wir die Möglichkeit haben, durch ihn Frieden mit dem Vater zu bekommen. Und bei Gott können wir die unvorstellbare Fülle des Lebens erst in Empfang nehmen. Wenn wir den Weg mit Gott gehen, dann werden wir das erst erkennen und spüren und dasselbe erfahren, was wir vorher nie für möglich gehalten haben. Dass er uns ein sinnerfülltes Leben gibt, dass er uns Perspektiven gibt, dass er bei uns ist, dass wir mit allem, was uns belastet und bedrückt, zu ihm kommen können. Und das kann man nie theoretisch nur beschreiben. Da fehlen einem irgendwo die Worte. Das muss man öfter probiert haben. Der Vers 10, ich habe da zwei Kommentare gefunden, die den Vers 10 ganz kurz und prägnant darstellen. Ich lese die zwei Kommentare mal vor. Alles Leben strömt von ihm, dem absolut Seienden und Seligen, aus. Je inniger man mit ihm also verbunden ist, in desto volleren Zügen trinkt man Leben aus dem Urquell des Lebens. Und wie Gott der Lebensquell ist, so ist er auch der Lichtquell. Außer Gott sehen wir nur Finsternis. Dagegen in das Lichtmeer Gottes vertieft, werden wir von göttlicher Erkenntnis erleuchtet und von geistlicher Freude durchleuchtet. Also, ich glaube, der Paulus hätte gefallen an dem langen Satz, das ist ja Wahnsinn. Aber ich lese da noch eine Auslegung vor, vielleicht bringt die noch ein bisschen mehr Licht rein. In der Gemeinschaft mit Gott allein öffnet sich die wahre und unversiegliche Quelle von Leben und Licht. Gott hat nicht nur beides in sich selbst, allem in unzertrennlicher Verbindung, er allein ist auch zugleich Leben und Licht im höchsten Sinne und in ewiger Vollkommenheit. Und aus freier Liebe teilt er beides mit in heiliger Wechselwirkung zur seligster Vollendung. Von dem Herrn als einer ganz unabhängigen, in sich selbst alle Fülle gebenden Quelle geht alles geschaffene Leben aus. Durch ihn wird es erhalten und zur Vollendung geführt. Das Geschöpf hat das Leben, aber die Quelle des Lebens ist einzig der Schöpfer. Wie wir vorhin gelesen haben, bei Gott ist die Quelle des Lebens. Das heißt, von ihm fließt der Schöpfung alles zu. Und wer zu der Quelle kommt, da ist er in Beziehung mit Gott und profitiert davon. Wer sich von der Quelle entfernt, verachtet Gott und kommt dann in diese Situation, wie die ersten Verse in dem Psalm beschrieben sind. Der hat dann keine Lust mehr, mit Gott zu leben, der rutscht immer weiter in den Sumpf. Nur von ihm können wir die Zurüstung für unser Dasein erhalten und alles eigene Mühen ist zwecklos und führt im Endeffekt auf den Holzweg. Der Herr allein will uns sättigen und erquicken auch, indem wir von ihm genießen, indem wir von ihm entgegennehmen. Ich lese jetzt einige Bibelversen, die das noch so ein bisschen ausdrücken können. Johannes 7, Vers 37. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Oder weiter im Johannesevangelium, Kapitel 7, 37. Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und der Vers 39 macht klar, dass dies eine vorweggreifende Einladung ist. Das heißt, sie schaut über das Kreuz hinaus bis zu der Zeit, wenn der Herr im Himmel verherrlicht wird. Denn von dort wurde den Gläubigen der Heilige Geist auch verheißen. Und lebendiges Wasser ist hier ein Bild des Lebens in der Kraft des Heiligen Geistes, also des Lebens in Christus. Und wir sehen, zuerst kommt die durstige Seele zu Christus, trinkt und wird gesättigt. Nur in Christus, der auferstanden ist aus den Toten, in der Kraft des Lebens und verherrlicht, kann unseren Bedarf stillen. Und deshalb auch sein Aufruf damals: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und wer kommt, den überführt er aus dem Tod ins Leben. Im Jeremia 2, Vers 13 spricht Gott durch den Propheten: Mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich hat es verlassen, den Quell des lebendigen Wassers, um sich Zisternen zu graben, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. In diesem Vers bezeichnet der Prophet Jeremia Gott sich selbst als den Quell lebendigen Wassers. Und nur durch den Schöpfer des ganzen Universums können wir wirklich satt werden und unseren Lebensdurst vollkommen stillen. Wir können uns fragen, aus welchen Quellen schöpfen wir ganz persönlich? Wie löschen wir unseren inneren Durst? Verlassen wir uns auf uns selbst? Suchen wir irgendwelche Ersatzbefriedigungen oder was sonst? Und haben wir auch vor Augen, dass im Grunde der Seele durch alle Menschen irgendwie einen Durst nach mehr haben? Sie brauchen auch dazu Menschen, die die Quelle zeigen und also auf Gott hinweisen, um einfach im Leben zurechtzukommen. Und Gott lädt uns ein, bei ihm aus der Quelle des lebendigen Wassers zu trinken. Wie können wir zu dieser Quelle kommen? Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Am Anfang muss die bedingungslose Hingabe an Gott sein und unser Leben in Ordnung bringen, Buße tun und wirklich auch sagen: Herr, du bist die erste Stelle meines Lebens. Ich will mit dir leben und alles ja, aus deiner Hand nehmen. Man muss das Gnadengeschenk, das er durch seinen Sohn Jesus gemacht hat, annehmen, für ganz persönlich für mich. Und dann kann ich ein Leben leben und das empfangen, was Gott verheißen hat. Leben aus der Quelle. Und das Leben als Christ ist kein krampfhaftes "Ich will Gebote halten" oder "Ich muss Gebote halten", sondern das ist mehr. Sondern das ist ein Leben, wo man sich öffnet auch für Gottes, ja, für Gottes, auf der Unterstützung, für Gottes gute Zugaben, die wir immer wieder bekommen. Er gibt seinen Kindern aus seiner unermesslichen Güte. Wo können wir das praktisch erleben? Einmal in der persönlichen Zeit mit Gott, indem wir uns wirklich bewusst Zeit nehmen, in seinem Wort lesen, indem wir mit ihm beten, indem wir auch ihm immer wieder darum bitten, dass er in unserem Leben das Wichtigste ist, das Zentrale im Leben. Dass wir uns nicht auf andere Ersatzbefriedigungen einlassen, sondern wirklich sagen: Herr Jesus, regiere du mich jeden Tag neu. Und natürlich auch der Austausch dann in Gemeinschaft, im Hauskreis, im Gebetskreis, im Abendmahl, überall in der Gemeinde. Jeder hat seine Nische, jeder hat seine Möglichkeit, wo er dann auch da mit anderen im Austausch sein kann und dann auch von geistlichen Dingen profitieren kann. Aber theoretisch kann man vieles erklären, oder theoretisch kann man es noch nicht mal so genau erklären. Ich erinnere mich an eine Stelle im Matthäusevangelium, wie die Jünger damals gehört haben, da ist einer unterwegs, Jesus, und er sagt dann ein Jünger zum anderen: Komm, probier es, geh auf der mit. Und so ist es auch hier ganz praktisch. Man kann vieles erzählen und ja, man kann sagen, Quelle, was heißt das, oder lebendigen Wassers, wie kann das mein Leben durchfließen, wie kann Gottes Güte und Gnade und Barmherzigkeit mein Leben beeindrucken. Man kann es nicht erklären, man muss es einfach ausprobieren. Man muss sein Leben Gott hingeben und mit ihm leben und dann wird man erkennen, dass er bei einem ist und einem versorgt. Der Hiob hat es im Kapitel 42 am Ende seines Lebens so ganz drastisch ausgedrückt. Er kannte ihn nur vom Hören. Und dann, jetzt habe ich dich gesehen und daraufhin hat er Buße getan. Er hat also am Anfang Gott zwar gekannt, hat eine Beziehung zu ihm gehabt, aber irgendwie noch nicht so tiefgreifend, dass er wirklich ihn in der ganzen Fülle erkannt hatte. Als Folge hat er dann Buße getan, hat sein Leben wirklich nochmal bewusst Gott untergeordnet. Und das ist auch für uns Christen so ganz wichtig. Wir wissen so viel theoretisch, aber was heißt es ganz konkret, mit Gott zu leben? Wirklich Tag für Tag zu sagen, ja Herr, ich bin offen für dein Reden. Ob es positive und negative Auswirkungen in meinem Leben hat, das können wir oftmals gar nicht sagen. Das erfahren wir später. Aber dass wir uns öfter bereit sind, alles aus Gottes Hand zu nehmen. Jetzt wenden wir uns noch dem zweiten Teil des Verses 10 zu. In deinem Licht sehen wir das Licht. Und das Licht ist das, was unser Leben so herrlich macht. Ein Leben in der Finsternis, ja, bildlich gesprochen, der Tod. Ein Leben im Licht, die Gemeinschaft mit Gott. Wir haben ja vorhin schon gehört, der Herr allein kann leibliches, geistliches und geistliches Leben geben. Nur er kann unser Leben Licht machen. Wir erkennen Jesus auch nicht mittels unseres eigenen Lichts, sondern Kraft des Lichtes, das wir von ihm bekommen. Nur der Sohn Gottes ist uns Licht und Weisheit von Gott. Er ist uns das Licht des Lebens, das die Finsternis und alle Ungewissheit und alle Angst vertreibt. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus einmal, ich bin das Licht der Welt. Und, da geht es weiter. Er sagt ganz klar, er ist das Licht. Wer nicht mit ihm geht, ist automatisch schon in der Finsternis. Er stellt uns in das Licht, aber nicht um uns zu verderben, sondern um uns zu retten. Wir erinnern uns an Vers 7, den wir vorhin betrachtet haben, wo es drin steht, Gottes Gerechtigkeit ist den Bergen Gottes, deine Gerechtigkeit ist den Bergen Gottes gleich. Gott ist gerecht. Oder Psalm 27,1, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Nur in der Nähe Gottes wandeln wir im Licht und alles andere bringt uns auf den Holzweg. Er stellt uns die Welt ins rechte Licht, sodass wir uns von ihr abwenden und uns bei ihm allein bergen. Also bedeutet das Wort Licht am Schluss dieses Verses die wahre Erkenntnis Gottes. Am Anfang des Satzes das einzige Mittel, diese zu empfangen, in der Quelle, nämlich die göttliche Offenbarung aus der wahrhaften Quelle. Ich lese den Vers 10 gerade nochmal. Denn bei dir ist der Quell des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Nur in Gottes Nähe können wir im Licht wandeln. Wir kommen jetzt noch auf die Verse 11 und 12. In den Versen 11 und 12 wendet sich David betend an den Herrn und im letzten Vers schaut sein Glaube wie in einer Vision den endgültigen Sturz aller Übeltäter. Ich lese nochmal vor. Erhalte deine Gnade denen, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit den von Herzen Aufrichtigen. Nicht erreiche mich der Fuß der Hochmütigen und die Hand der Gottlosen vertreibe mich nicht. Das sind gefallen die Übeltäter. Sie wurden umgestoßen und können nicht mehr aufstehen. Vers 11. Wir begehren nicht mehr, als dass die Gnade Gottes weiterhin über uns bleibt. Das ist ein Gebet, das der Psalmdichter betet. Aber wir können erwartungsvoll beten, dass Gott seine Verheißungen an uns zur Vollendung bringt. Und es ist gut, dass unsere Bitten das Spiegelbild der Verheißungen Gottes sind. Und dabei wissen wir, dass die Furcht, von Gott verlassen zu werden, eigentlich im Prinzip grundlos ist. Wir haben eine gewisse Seelenruhe, wie man schön sagt, die der Glaube in uns wirkt. Aber der Herr will gleichzeitig auch um das köstliche Gut gebeten sein. Das wissen wir aus dem Gebetsleben auch, dass Gott auch immer wieder um Dinge gebeten werden möchte. Und das Kennzeichen eines gläubigen Menschen besteht in der lebendigen Verbindung des Glaubens an Gott und der Gemeinschaft mit ihm und anderen Jüngern. Nicht erreiche mich der Fuß der Hochmütigen und die Hand der Gottlosen vertreibe mich nicht. Das ist eine ganz persönliche Bitte, die der Psalmist jetzt betet. Der Beter wendet nun sein Gebet ja, ganz persönlich an Gott. Vielleicht hat er gerade die Situation, wo Übermütige, wo Spötter ja, Gefallen dran hätten, wenn er fallen würde. Und gegen diese Bosheit erhebt er jetzt sein Gebet. Und wir wissen auch, kein Fuß soll uns in den Staub treten und auch keine Hand übermächtig werden, solange der Allmächtige auf unserer Seite ist. Wir haben das in Römer 8, Vers 31. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Das ist doch ein gewaltiger Trost und auch Zuversicht. Auch wenn wir mit Gott wandeln, auch wenn es uns mal wirklich schlecht geht, aber wir können trotzdem sagen, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Nicht aus eigener Kraft, sondern nur aus Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und am Ende des Vers 12, und die Hand der Gottlosen vertreibe mich nicht. Der Psalmdichter erfuhr vielleicht damals die rohe Gewalt, die ihn stürzen wollte. Alle haben sich gegen ihn verbündet. Wir wissen, dass er mal in die Höhle geflohen ist. Wir wissen ja nicht, in welcher Situation dieser Psalm damals geschrieben wurde. Er war menschlich oftmals allein, David, und alle waren gegen ihn. Er war seinen Feinden ausgeliefert. Aber was macht er? Er flieht im Gebet zu seinem allmächtigen Schutzherrn. Er sucht Hilfe beim Gott. Hier können wir nochmal an das Bild der Henne mit ihren Flügeln daran erinnert werden. Wir können uns unter Gottes ja, Flügeln, wenn man so bildlich spricht, bergen dann. Wir können Zuflucht gewinnen. Im Voraus singt David jetzt ein Triumphlied über die Feinde, Vers 13. Das sind gefallen, die Übeltäter. Sie wurden umgestoßen und können nicht mehr aufstehen. Davids Glaube sieht sie bereits auf dem Kampfplatz liegen. Vor seinen glaubenden Augen hat er den Sieg über die Sünde erkannt. Wir können auch, wenn wir jetzt so ein bisschen vorschauen, der Herr Jesus hat bereits alle Feinde seines Volkes auf ihr Angesicht gestürzt. Und alle Sünder wird das gleiche Los dann treffen. Die Macht der Finsternis ist schon besiegt, auch wenn man es heute in der Welt oftmals gar nicht denkt, dass es so ist. Aber Gott hat den endgültigen Sieg durch seinen Sohn Jesus errungen. Und dafür können wir Jesus Christus nur anbeten. Er ist der alleinige Herr. Und diejenigen, die auf ihn trauen, können ewig mit ihm dann auch Gemeinschaft haben später und können ihn auch hier auf Erden schon loben und preisen. Wir haben jetzt in diesem Psalm so ganz großen Kontrast erlebt. Einmal die ersten Verse, wie der Gottlose lebt, und dann die Verse da mittendrin, Herrlichkeit Gottes, und zum Schluss auch der Vers 10, wo es drin steht, wie wir Christen profitieren können davon und wie wir in Verbindung mit Gott reden können und was wir mit Gott erleben können. Also wir sehen die Macht der Sünde, die Auswirkungen hat auf das Leben Einzelnen. Wir sehen die Fülle der Segnungen auch gegenüber. Und eine neutrale Haltung gibt es irgendwo nicht. Entweder man ist auf der Seite in der Sünde oder ist man auf der Seite bei Gott. Und irgendwann muss man im Leben die Entscheidung treffen. Entweder für links oder für rechts. Ein Leben, das sich nicht mit der Regierung des allein guten Gottes unterwerfen will, gerät automatisch unter die Herrschaft der Sünde. Und es führt dann unweigerlich zum Tod, zum ewigen Tod. Nur wenn wir ganz auf Jesu Gnade und Barmherzigkeit bauen, wandeln wir in seinem Licht. Und er allein gibt uns das, was wir wirklich für unser Leben brauchen. Wo unser Durst, unser innerer Durst herkommt, den kann Jesus allein nur erfüllen. Wir brauchen uns nicht selber mühen, sondern können aus der unermesslichen Quelle Gottes schöpfen. Und wir haben vorhin schon aufgezählt, wie das zustande kommen kann. In persönlichen Zeit mit Gott und in der Zeit mit anderen. Denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Allein in Gott haben wir alles, was wir für unser Leben brauchen. Ich lese jetzt noch den Psalm aus einer anderen relativ reinen Übersetzung. Vielleicht könnt ihr uns helfen, den Psalm nochmal anders zu verstehen. Das ist die, ich gucke mal, wie heißt die Übersetzung? Neues Leben, die Bibel. Für den Chorleiter, ein Psalm von David, dem Knecht des Herrn. Der Gottlose ist bis tief ins Herz hinein von der Sünde bestimmt. Vor Gott hat er keine Ehrfurcht. In seiner Blindheit erkennt er nicht, wie schlecht er wirklich ist. Alles, was er sagt, ist verkehrt und trügerisch. Er handelt nicht mehr klug und tut nicht mehr das Gute. Sogar in der Nacht liegt er wach und schmiedet schlimme Pläne. Er handelt böse und versucht nicht einmal, sich vom Bösen abzuwenden. Herr, deine Gnade ist so weit wie der Himmel, und deine Treue reicht so weit wie die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit ist unerschütterlich wie die Berge, und dein Urteil gründet tief wie das Meer. Herr, du sorgst für Menschen und Tiere gleichermaßen. Wie kostbar ist deine Gnade, Gott! Bei dir finden Menschen Schutz im Schatten deiner Flügel. Du beschenkst sie aus deinem Überfluss. Du überschüttest sie mit Freude. Denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. Sei weiterhin denen gnädig, die dich lieben, und schenke denen, die ein ehrliches Herz haben, Gerechtigkeit. Lass nicht zu, dass die Stolzen mich erniedrigen und Gottlose mich vertreiben. Da, die Bösen sind gefallen, sie liegen am Boden und können nicht mehr aufstehen. Soweit, ich wünsche euch alles Gottes Segen und darüber nachdenken, wie man aus der Quelle des lebendigen Gottes auch Kraft schöpfen können für den Alltag.